Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon, und ihr ahnt es schon, mir gegenüber sitzt Björn Gesmann. Hallo.
Moin! Moin Anna und moin an alle da draußen. Ich freue mich auf die heutige Runde hier.
Die Runde ist gut, wir sind zu zweit, aber ja,
Potenzialentfaltung funktioniert nur in der Gruppe, und eine Gruppe geht los bei zwei Leuten.
So, alles klar, machen wir
also,
so.
Und wir beide versuchen das heute, unser Potenzial zu entfalten, und gleichzeitig wünschen wir uns, laden wir alle ein, mit dabei zu sein, und wünschen uns, dass das dem Einzelnen auch weiterhilft.
Davon bin ich, glaube ich, überzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein kontroverses Thema vielleicht auch ein bisschen ist.
Oh, okay, alles klar. Dann nehme ich mal die kontroverse Rolle ein.
Okay.
Challenge accepted. Auf geht's.
Also in der Vorbesprechung für dieses Thema oder für alle unsere Podcast-Folgen fiel der Satz: Umfang ist durch nichts zu ersetzen. Das klingt jetzt erstmal nicht so provokant, finde ich, aber es ist ein Satz, über den man auch schon mal länger nachdenken kann.
Ist ein Satz, den habe ich noch gelernt in der sozialisierten Verbrennerwelt. Beim Auto hat man früher gesagt, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Okay.
Fairerweise muss man sagen, in Zeiten von unterschiedlichen Antriebstechnologien ist das jetzt nicht mehr ganz so wichtig. So ein E-Auto hat keinen. Aber gut, wir tun jetzt mal noch nicht so, als wenn wir im Training auf einmal auf neue Antriebstechnologien setzen könnten, weil ich bin mir relativ sicher, dass der Energiestoffwechsel des Menschen sich so schnell von heute auf morgen nicht verändern wird. Da gehe ich zumindest ziemlich fest von aus, dass das nicht passiert. Deswegen gilt der Satz auch weiterhin. Umfang ist durch nichts zu ersetzen.
Warum ist das so? Warum ist das nicht verhandelbar, oder inwiefern ist es verhandelbar?
Also was immer im Leben natürlich verhandelbar ist, wie viel man davon anwendet und aufwendet. Ne? So ist es ja letztendlich beim Auto auch gewesen, dass man gesagt hat, naja, man kann jetzt 2,5 Liter Hubraum haben oder 3,5 Liter Hubraum. Das macht einen Unterschied, aber beide Autos kommen grundsätzlich erstmal voran. Das ist ja schon mal schön. Und jetzt genug mit Autoanalogie, aber es ist halt einfach so, dass mit Umfang ist ja letztendlich gemeint irgendeine Form von Bewegung, die jetzt nicht damit einhergeht, ich glaube, da sind wir uns einig, ne, dass es jetzt hier schon weiß Gott wie viele gezielte hohe Intensitäten mit sich bringt, sondern wir reden erstmal einfach von einem gesunden Level an Umfang, an Bewegung, an Energieaufwand. Es gibt ja unterschiedlichste Worte, mit denen wir das beschreiben können.
Da sprechen wir von einer Stundenanzahl.
Und genau, ne, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir das immer zusammenfassen, wäre jetzt sowas wie eine Stundenanzahl. Jetzt würde ich schon anfangen zu differenzieren, weil ich finde, dass wir natürlich auch Sportarten haben oder Disziplinen haben, bei denen es zum Beispiel auch über Kilometer laufen kann. Ne? Wenn ich jetzt beim Laufen bin, dann kann ich einen Umfang auch relativ kontrolliert daran festmachen, wie viel Kilometer ich jetzt gerade beispielsweise in der Woche oder im Monat oder wie auch immer gelaufen bin. Und genau, der Satz rührt ja so ein Stück weit daher, dass wir mindestens ein Mindestmaß brauchen an Umfang. Das ist Punkt 1. Und zweitens natürlich also eine Form von Umfang ein extrem wichtiges Signal im Training ist, welches einen Reiz auslöst, der am Ende zu einer Anpassung führt, die uns leistungsfähiger macht. Also absolut benefitär, der Umfang. Und deswegen sollten wir dem im Training halt auch einen ausreichenden Raum einräumen, damit sich unser Körper daran anpasst und entwickeln kann.
Was passiert denn physiologisch, wenn Umfang fehlt? Über welche Mengen wir da sprechen, das kommt alles noch. Aber wenn ich so intensiv trainiere, wie ich nur irgendwie kann, aber es insgesamt zu wenig ist, kann das überhaupt passieren?
Ja, auf jeden Fall kann das passieren. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, oder ich mach's mal vielleicht so, wir bleiben mal beim Kontroversen ein Stück weit, aber wenn wir jetzt denken würden, dass irgendwie hochintensives Training der einzige Schlüssel zum Erfolg wäre, das war ja so ein bisschen deine Frage gerade, und wir würden den jetzt lediglich garnieren mit dem nötigen Umfang, den wir brauchen, um uns aufzuwärmen, ein paar Intervallpausen zu haben und irgendwie eine Cooldown-Phase zu haben, dann wäre es sicherlich so, dass wir sagen könnten, okay, toll, die hohe Intensität, die bringt natürlich einen gewissen Reiz mit sich. Aber die hohe Intensität ist auch nur ein Reiz von mehreren zur Verfügung stehenden, den wir für unterschiedliche Stoffwechselwege brauchen. So, wir würden also ganz klar mit dieser sehr großen Einseitigkeit eine Menge Möglichkeiten außen vor lassen, die wir mit einbeziehen können, um unsere Stoffwechselwege zu optimieren oder demnach natürlich auch dann unsere Leistungsfähigkeit optimieren. Und es liegt einfach daran, dass diese unterschiedlichen Trainingsinhalte, so nenne ich sie jetzt mal, halt einfach unterschiedliche Auswirkungen mit sich bringen. Und wir wollen im besten Fall ja eigentlich ein Training haben, bei dem wir sagen, wir nehmen die Reize mit, die uns jetzt gerade vor dem Hintergrund unseres zur Verfügung stehenden Trainingsvolumen weiterhelfen können, um eine Anpassung herbeizuführen, die wir am Ende für unsere sportliche Belastung brauchen. Also das ist ja das sehr einfache Prinzip hinter Training, ne? Wir könnten jetzt hingehen und könnten gleichzeitig sagen, naja, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt viel mehr trainieren als das. Meistens ist es kein Wollen, sondern eher ein Können. Ne? Also müssen uns die Frage stellen, wie viel Trainingsvolumen kann ich denn in der Woche überhaupt so bereitstellen? Gleichzeitig muss man sagen, dass wenn ich sage sehr plakativ jetzt, aber wenn ich 10 Stunden die Woche trainieren kann, im Sinne von, ich kriege das organisatorisch hin, aber ich kriege das auch körperlich und mental verarbeitet, dann gibt es keinen Grund, warum ich sagen müsste, ich bleibe aber bei 6 Stunden und ändere die Inhalte in so und so, weil ich einfach 4 Stunden reine Trainingszeit da schon mal verschenkt hätte. Das heißt jetzt nicht, dass ich pauschal sagen kann, ich habe 40% Trainingsreiz verloren, also ne, 4 Stunden von 10 Stunden. Das muss nicht der Fall sein, weil dann kommt es wieder zu einer Verschiebung auch manchmal der Reizsetzung über Intensitäten und Co. Aber ich werde auf jeden Fall ein erhebliches Potenzial liegen gelassen haben, indem ich den Umfang außen vor gelassen habe.
Mhm. Wo liegt das Potenzial, zu den Auswirkungen zu kommen?
Genau, das Potenzial liegt ganz extrem darin, dass wir, also vielleicht nochmal als Wiederholung, letztendlich 2 verschiedene Stoffwechselwege haben, die wir verändern können, ist der anaerobe Stoffwechsel und der aerobe Stoffwechsel. Letzterer ist immer definiert über die sogenannte VO2 Max und die VO2 Max steht in direkter Verbindung zur Beschaffenheit unserer Mitochondrien. So, und von den Mitochondrien gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich die anpassen kann und wie die sich verändern, und da gibt es halt auch Signalwege, wie zum Beispiel den Umsatz an Energie oder konkreter auch zum Beispiel an Calcium, der ja extrem stark davon abhängt, wie viel Energieumsatz ich jetzt gerade betreibe. Und wenn ich Energie umsetzen möchte, dann ist halt Umfang ein fantastisches Mittel, um einfach auch über längere Zeit halt Energie umzusetzen. Und den werde ich nicht ersetzen können, diesen Umfang, durch eine höhere Intensität. Weil, ne, das klingt vielleicht irgendwie verlockend zu sagen, ich fahre jetzt nicht, keine Ahnung, hier umfangsbezogen bei, keine, ich sage jetzt mal einfach 180 Watt, sondern ich baue hohe Intensitäten bei 360 Watt ein. Mhm. Wenn man sich aber überlegt, wie groß die Limitation ist, auf die ich hinauslaufe, wenn ich 360 Watt über einen ernsthaft längeren Zeitraum fahren soll, was natürlich nicht lange funktioniert, weil dann die Ermüdung irgendwann einsetzt, dann kommt da ganz schnell ein Begrenzer beim Energieumsatz. Und deswegen mache ich das dann auch sehr häufig einfach über Einheiten, die dann entweder auch mal längere, in Anführungsstrichen, Grundlagenphasen als, ja, zum Beispiel, ne, als großen Teil der Einheit haben oder sogar als Schwerpunkt haben. Ne? Dass ich sagen kann, ich fahre auch einfach mal 4 Stunden im Grundlagenbereich, weil ich fahre dann 4 Stunden lang 180 Watt. Und habe halt in der Zeit, wenn wir mal grob rechnen, dass das ein Energieumsatz ist von, sagen wir mal, 650 Kalorien in einer Stunde, dann bin ich weit über 2500 Kalorien, die ich in diesen 4 Stunden jetzt gerade da durchschleuse. Und 2500 Kalorien könnte ich niemals, niemals in 2 Stunden hinbekommen, egal mit welcher Intensität ich unterwegs bin. Ja, und deswegen will ich das Potenzial in dem Zusammenhang in Bezug auf den aeroben Stoffwechsel auf jeden Fall ausnutzen, weil dieses, ich sage jetzt mal, voluminöse Training in der Hinsicht, einfach auch gewisse Signaltransduktionswege, wie in dem Falle zum Beispiel die Calciumkinase, also ist immer letztendlich ein Enzym, welches dafür gebraucht wird, das Calcium umzusetzen. Und das ist ein Signalweg dafür, der am Ende auch wieder einzahlt auf den absoluten Masterregulator der mitochondrialen Biogenese. Mit anderen Worten, je mehr Energie ich umsetze, desto besser ist das am Ende für die Anpassung der Mitochondrien.
Das, was du eben gesagt hast mit der 4-Stunden-Ausfahrt, das fand ich jetzt schon sehr einleuchtend, dass man eine 4-Stunden-Ausfahrt Grundlage nicht mit 2 Stunden intensiv ersetzen kann. So. Was ist, wenn wir von kleineren Zeiträumen sprechen? Also ein Beispiel von mir, ich hatte gestern einen Lauf im Plan, Stunde 15. Mhm. In Hamburg ist aber leider Glatteis.
Mhm.
Und draußen hätte es überhaupt keinen Sinn ergeben, also bin ich aufs Laufband gegangen, was wir zum Glück in der Redaktion haben.
Mhm.
Aber Stunde 15 locker auf dem Laufband, nein.
Ja, ich habe eben gesagt, voluminöses Training, wenn man das körperlich wie mental verkraften kann.
So.
Du hast jetzt den zweiten Punkt davon angesprochen.
Ja.
So, und jetzt mach mal also ein ganz stupides mathematisches Beispiel. Ja, und jetzt stellen wir uns einfach vor, du hast jetzt dir gerade, wie lange bist du denn gelaufen am Ende? Dreiviertelstunde?
Ich bin eine Stunde gelaufen mit 3 mal 10 Minuten. Bisschen zügiger.
Super, genau. Also du hast dir ja letztendlich ein Fünftel deines Umfangs genommen, ne? Bist nicht 75 Minuten gelaufen, sondern 60. Hast also ein Fünftel weniger Energieumsatz gehabt, als du eigentlich hättest haben können.
Mhm.
Ja, also jetzt mal rein in Bezug auf den Umfang. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass du vielleicht, ich sage jetzt mal einfach 700 Kalorien umsetzen würdest in einer Stunde locker laufen, was ich mir gut vorstellen kann bei der Pace, die ich erahne, die du hast, dann überlegen wir jetzt gerade, dass du ungefähr 100 Kalorien auf der Strecke hast liegen lassen. Ja, das ist jetzt das Fünftel in der Hinsicht. So, und jetzt bist du aber hingegangen und bist halt dementsprechend nicht 60 Minuten lang bei einem 5,45er Schnitt gelaufen, sondern hast dir gedacht, dass du 3 mal 10 Minuten einsetzt bei, sag du es mir, wie schnell bist du gelaufen? G2? Quasi,
ja, genau,
dauerlaufintensiv.
Genau, ja.
Also 5,25, mal irgendwas zu sagen. Also 20 Sekunden schneller, was ja schon mal dazu führen wird, dass du, jetzt, ich schätze jetzt gerade, ne, das ist eine Mischung aus Schätzen und Rechnen, aber dass du wahrscheinlich für diese dann gelaufenen 30 Minuten etwa 20% mehr Energieumsatz mitgebracht hast, als du eigentlich hättest haben können. Bist also nicht mehr bei 700 gewesen, sondern das wäre dann auf eine Stunde gewesen, wären das dann 840 gewesen. Durch 2, 420 Kalorien. Jetzt rechnen wir noch die 350 mit dabei, die du die andere halbe Stunde quasi im Dauerlauf-Extensivbereich gelaufen bist. Und dann kommen wir auf grob 820 Kalorien. So, und eben ausgerechnet waren es 840 für die 75 Minuten. Hast also, jetzt vereinfacht, ne, aber hast quasi exakt den gleichen Energieumsatz gehabt, den du gehabt hättest, wenn du 75 Minuten locker gelaufen wärst. Kannst du schon mal einen Haken dran machen, hat ganz hervorragend funktioniert.
Mhm.
Und das kann man auch, ne, um jetzt aus der anderen Richtung zu kommen, wir hatten eben das Schwarz-Weiß-Beispiel, ne, bei 4 Stunden, ich werde 4 Stunden Energieumsatz nicht ersetzen können in 2 Stunden. Sobald ich mir aber die Frage stelle, ne, ich muss irgendwas kürzen oder ich habe vielleicht auch einen geringeren Umfang aus organisatorischen Gründen oder, dann ist das immer schon fast ein probates Mittel, sagen zu können, okay, dann hebe ich jetzt den Energieumsatz in gleicher Zeiteinheit, den ich da zur Verfügung habe, zumindest leicht an, um das vermeintliche Defizit, ne, an Energieumsatz wieder auszugleichen. Und das ist eine super Sache. Das kann man absolut toll machen. Und das, was du zudem gemacht hast gestern, ist, du bist hingegangen und hast gesagt, ich sorge jetzt dafür, dass ich den Energieumsatz ein Stück weit anhebe, also mehr Kalzium verbrauche in dieser einen Stunde jetzt gerade, als ich das gemacht hätte, wenn ich eine Stunde locker gelaufen wäre. Super, also hast mehr Kalorien umgesetzt, hast mehr Kalzium verbraucht, hast demnach deine Calcium-Modulin-Kinase mehr angetrieben, die wiederum hat mehr eingezahlt auf PGC1-Alpha, das war eben der Master-Regulator, den ich angesprochen habe für die mitochondriale Biogenese. Also alles klasse. Heißt also auch gleichzeitig, dass wenn du mal in der Situation bist, dass du jetzt an einem Wochenende vor der Frage stehst, ne, da stehen eigentlich, weiß ich nicht, 4 Stunden, 3,5 Stunden Training locker im Plan, ne? Also locker heißt jetzt gerade Grundlage, was ja auch nicht immer locker ist. Und auf einmal passiert irgendwas, weswegen du dein Training kürzen musst auf 2 Stunden, ja, dann kannst du ganz getrost hingehen und kannst sagen, okay, ich baue dafür dann aber leicht gehobene Intensitäten ein. Und dieses leicht gehoben ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn wir das sehr vereinfacht sagen, dann ist für dich jetzt der Unterschied, ob du, ich mach's mal einfach, ne, aber im Grundlagen 1 oder im Grundlagen Ausdauerbereich 2 läufst,
der ja auch eine Range darstellt.
Genau, die jeweils eine Range darstellen. Also wenn wir von unterer G1-Bereich zu oberer G2-Bereich gucken, dann sind das knapp, keine Ahnung, 25-30% in der Ableitung der Schwellenleistung. Also es ist eine Riesenrange,
ja.
Aber, und das ist das alles Entscheidende, Die Auswirkung am Ende, die bleibt relativ gleich. Zum Beispiel, dass der metabolische Stress, den du eingehst, also mit anderen Worten, das Laktat, was du produzierst zum Beispiel, sich trotzdem nicht übermäßig anhäuft. Das ist bei hochintensivem Training, wäre das ein ganz anderes Ding. Ja, dann würdest du beide Stoffwechselwege oder mindestens mal den anaeroben ganz anders ansprechen, hättest dadurch einen ganz anderen Stress, einen ganz anderen Reiz, den das auslöst. Und jetzt ist das Fluch und Segen zugleich. Ne? Also manchmal will man das natürlich, weil man diesen Reiz der Intensität auch mitnehmen will und das Signal, was das auslöst. Man muss aber natürlich auch damit leben, dass der Stress ein anderer ist, den man dann eingeht. Ne? Und das, was du jetzt gemacht hast, ist, du hast dich quasi vollkommen bewusst dazu entschieden zu sagen, ich lasse jetzt mal den Stress ansatzweise den gleichen sein. Ne? Den Energieumsatz, den will ich aber auch gleich lassen. Super cool. Ich möchte ein quasi vergleichbares Trainingsziel verfolgen. Und deswegen passe ich meine Einheit so an, dass ich am Ende aus einer Stunde auch das raushole, was ich auch aus einer Stunde 15 hätte rausholen können. Top. Astrein. Bleibt dann zum Beispiel super planmäßig. Also wenn ich dich schon vorher gefragt hätte, was diese 3x10 Minuten mit dir machen werden, dann hättest du gesagt, naja, körperlich macht das, hat das schon eine Auswirkung. Also ne, das ist ja in den Situationen schon so, dass man sich für 3x10 Minuten im Dauerlauf-Intensivbereich, finde ich, muss man sich schon auch ein bisschen konzentrieren. Da muss man schon auch ein bisschen mehr beißen, als dass man jetzt nur locker läuft und so weiter und so fort.
Vor allem auf dem Laufband.
Vor allen Dingen auf dem Laufband. Ne? Ergo jetzt hier wie, wenn du das ganze Ding auf der Rolle fährst zum Beispiel. Ne? Wäre jetzt eine schöne Vergleichbarkeit. Auf der anderen Seite kann man vielleicht aber auch sagen, hey, irgendwie war es mental auch gleichzeitig, haben diese 3x10 Minuten es möglicherweise schon fast wieder einfacher gemacht, weil du hast ja nie so eine richtige, kommst nie in so eine Monotonie rein, ne? Sondern du läufst dich ein, dann läufst 10 Minuten so, dann läufst du 8 Minuten so und so weiter und so fort. Ja. Ne? Super. Und das ist absolut richtig und also hervorragend gemacht. Und wichtig ist halt, dass man immer diese Grundprinzipien gleich behält, wenn man denn möchte, dass das Training so halbwegs in diesem geregelten Zustand abläuft. Ne? So, dass man auch sagen kann, ne? Wie gesagt, wenn ich dich vorher gefragt hätte, wie die Auswirkung sein wird, dann hättest du zum Beispiel nicht gesagt, oh, wenn ich jetzt die 3x10 laufe, dann muss ich aber mein Training morgen daran auf jeden Fall anpassen, weil ich werde definitiv mehr im Sack sein, als ich eigentlich im Sack sein wollte. Zum Beispiel. Das passiert ja kaum. Ne? Also ist ja wahrlich nicht so richtig gegeben. Und deswegen super. Ne? Wie gesagt, solange die Grundprinzipien auf jeden Fall gleich sind, kann man das ganz hervorragend machen. Also nochmal, wenn eigentlich eine längere Einheit geplant ist, man muss die aus irgendwelchen Gründen oder möchte die aus irgendwelchen Gründen zusammenkürzen, ein Stückchen, ne, so wie du es gemacht hast, um letztendlich ein Fünftel der Gesamtzeit, dann einfach eine Modifizierung finden, vielleicht in der Intensität, um zu sagen, okay, das Defizit an Energieverbrauch, welches ich hier jetzt gerade nicht bekomme, das gleiche ich ein Stück weit aus und dann ist das prima. Und dann hat man das ganz super gemacht. Was eben nicht klappt, ist hinzugehen und zu sagen, ne, daher der Grundsatz dieser Podcast-Folge hier, ich lasse mal längere Umfänge grundsätzlich sein. Ne, ich fahre nie länger als 1,5-2 Stunden, weil, keine Ahnung, ne? Kein Bock. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann sollte ich mir das auch hin und wieder zunutze machen, weil eben dieser Umfang ganz klar über einen anderen Weg auf die Bildung der Mitochondrien einzahlt, als es die Intensitäten machen würden. Und deswegen ist das halt einfach durch nichts, zumindest nicht dauerhaft, zu ersetzen, wenn ich das volle Potenzial entfalten möchte.
Jetzt denke ich mir aber bei dem konkreten Laufbandbeispiel noch, dass sich das ja auch irgendwie aufsummiert. Jetzt war es gestern eine Viertelstunde Umfang, die mir gefehlt hat in Zeit. Jetzt muss ich heute vielleicht wieder was kürzen, wieder eine Viertelstunde, am Wochenende vielleicht eine halbe Stunde und dann ist es schon eine Stunde auf die Woche gerechnet.
Ja, genau.
So, gibt es dann irgendwie eine Mindestmenge an Training, die für diese Anpassung notwendig ist?
Nee, überhaupt nicht, weil das Einzige, was wir jetzt gerade falsch machen bei der Geschichte in deinem Falle, ist, dass wir das Ganze auf einen zeitlichen Faktor beziehen und das ist nicht richtig. Ne? Wenn wir jetzt den Faktor Energieumsatz nehmen würden, dann würden wir feststellen, dass du in dieser Woche trotz, 3x15 Minuten, die du dir jetzt geklaut hast oder 4x15 Minuten, die gleiche Menge an Energie umgesetzt hast beim Laufen, wie eigentlich geplant gewesen ist. Und du hast das Ganze gemacht bei Untereinhaltung der Grundprinzipien, ne? Also der quasi gleichermaßen Ansprechen der jeweiligen Energiestoffwechselwege, der gleichermaßen Auswirkung des Stresses, welches dadurch das Training entsteht Und deswegen ist es einfach nur eine Frage der Betrachtungsweise. Und da würde ich einfach gar nicht so sehr auf die Zeit gucken. Da würde ich mir den Energieumsatz anschauen und dann ist fein. Es ist jetzt, lass mal das analog machen, ne? Wie ich das eben gesagt habe, wenn wir uns so auf die absoluten Basic-Parameter besinnen wie Kilometer, gehen wir ja auch hin und sagen, naja, ob ich jetzt 75 Minuten locker laufe oder ich laufe 60 Minuten und laufe 3x10 im Dauerlauf-Intensivbereich und bin 20 Sekunden auf einen Kilometer schneller, dann kann ich mir ausrechnen, dass ich in der Stunde auch zumindest die vergleichbaren Laufkilometer laufe, wie ich sie gelaufen wäre, wäre ich 70 bis 75 Minuten locker gelaufen. Also ist doch vom Prinzip her genau das Gleiche, ne? Und da würde ich einfach in dem Falle, gerade bei solchen Situationen, einfach mal den zeitlichen Faktor ganz getrost außen vor lassen, ne? Der ist überhaupt nicht wild. Was nicht geht, nochmal, ne? Ist jetzt hinzugehen und zu sagen, ich habe eigentlich geplant, 10 Stunden zu trainieren. Jetzt mache ich aber immer nur 5 und in den 5 Stunden, sorry für den Ausspruch jetzt, aber haue ich mir voll in die Fresse und mache nur intensiv. Also absoluter Anschlag, ne? Was du dann machst, ist quasi, du löst sehr engstirnig Signale aus, die jetzt eigentlich gar nicht angesprochen werden sollten. Du vermisst auf jeden Fall die Signale, die ausgelöst werden, die durch den Umfang hätten kommen sollen. Du sorgst für einen Trainingsstress, der wahrscheinlich schon fast eher unkalkulierbar wird, ne? Also das wird keine Sache sein, die du irgendwie, keine Ahnung, 35 Wochen im Jahr machst. Mögen da noch so viele Pausen oder Entlastungstage mit dabei sein. Und das kann nicht funktionieren, ne? Das wäre dann totaler Quatsch. Also Training ist in der Hinsicht nicht schwarz oder weiß, ne? Weder in Bezug auf die Intensität, noch in Bezug auf den Umfang, weil, um das Beispiel auch zu bringen, was ja auch nicht klappen würde, wäre hinzugehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt 15 Stunden Zeit habe statt 10 Stunden, dann trainiere ich einfach 5 Stunden mehr, aber lass jede Intensität außen vor. Das macht ja auch keinen Sinn, ne? Also da würden wir wiederum den Reiz verpassen, der durch die Intensität ausgelöst wird. Das heißt, die wollen wir dabei haben, in irgendeiner Form, je nachdem, wie sie für uns verkraftbar sind, wie sie unsere physiologischen Baustellen ansprechen und so weiter. Da ist dann ja eher so ein Stück weit die Frage, wie bekomme ich das gut organisatorisch hin und wie läuft es denn mit dem Belastungsmanagement? Ne? Also wie viele von welchen Intensitäten kann ich denn verkraften in Kombination zu einem soliden Umfang, um am Ende sagen zu können, hier findet eine progressive Entwicklung statt und jetzt nicht unbedingt irgendwie der Anflug von einem wegen mir Übertrainingssyndrom im schlimmsten Falle.
Jetzt werden das viele Power und Pacer kennen. In den Trainingsplänen zumindest kommt die Frage, glaube ich, immer häufig mal auf. Als Beispiel, es stehen 4x4 Minuten EB an oder 3x5 Minuten G2 oder irgendwas. Dass dieses Hauptprogramm ist nach einer Dreiviertelstunde bis maximal Stunde erledigt und dann muss man noch eine halbe Stunde ausfahren oder im G1-Bereich fahren. Ist schon nervig.
Genau, und jetzt macht diese halbe Stunde beinahe, wir bleiben genau bei dem Beispiel, 4x4 Minuten EB, das Ganze verpackt in einer Stunde. Und wenn wir jetzt die halbe Stunde Grundlage nehmen, dann wird die, ich habe es jetzt grob im Kopf überschlagen, aber dann wird die ungefähr 20-25% des Energieumsatzes der Gesamteinheit auf jeden Fall ausmachen. So, und jetzt können wir uns fragen, wollen wir diese 20-25% Trainingsreiz einfach so ignorieren und uns ist völlig egal, ob diese Anpassung stattfindet, ja oder nein, weil wir einfach nur keinen Bock haben, eine halbe Stunde Grundlage dran zu hängen? Oder wollen wir dieser halbstündigen Grundlage die nötige Würdigung geben, weil die am Ende für die Anpassung ganz extrem wichtig ist, also zum einen, was den Energieumsatz angeht. Und dann kommt der Teil hinzu, den man häufig vergisst, dass natürlich zum Beispiel bei einer 4x4 Minuten EB-Einheit wir in der Situation sind, dass wir einen nicht unerheblichen Anteil an Kohlenhydraten gerade oxidiert haben, den wir gebraucht haben für unter anderem die 16 Minuten im EB-Bereich. Und dann die Situation haben, dass wir ja in dieser Einheit auch durchaus unsere Kohlenhydratspeicher ein kleines bisschen geleert haben und in der letzten halben Stunde vermutlich vermehrter auf zum Beispiel den Fettstoffwechsel setzen müssen, als wir den noch benutzen mussten, als wir die 10 Minuten Warmfahren gemacht haben für die Einheit. Das heißt, wir setzen Energie um, das ist schon mal toll. Wir werden auch ein gutes Stückchen den Fettstoffwechsel trainieren und je mehr wir jetzt hinten dranhängen, desto noch mehr werden wir den mit jeder halben Stunde trainieren. Und das ist ein ganz toller und wichtiger Trainingsreiz, auf den wir bitte auf gar keinen Fall verzichten dürfen. Und der im Übrigen dann, das ist eine klassische Einheit, ich meine, so anderthalb Stunden ist noch ein bisschen, ich will nicht sagen dünn, man verzeiht mir das, aber für einen Dienstagabend ist das total fein. Aber wenn man am Wochenende da jetzt 2 Stunden oder 2,5 Stunden Zeit für hätte und wir hätten die gleiche Einheit, ne, also 4x4 Minuten EB, und wir würden da am Ende 1,5, 2 Stunden oder sagen wir mal 1 Stunde bis 1,5 Stunden Grundlagentraining anhängen, ja, dann ist das eine Sache, die sowohl auf den aeroben Stoffwechsel einzahlt, also ist eh eine wunderschöne Einheit, ne, die bringt beides mit. Einmal höhere Intensitäten, größeren metabolischen Reiz, demnach auch einen anderen Signaltransduktionsweg für die Mitochondrien, gleichzeitig aber den Umfang, da komme ich dann wieder über den Energieumsatz zum Beispiel, wiederum ein anderer Weg für die Mitochondrienansteuerung. Habe also meinen aeroben Stoffwechsel ganz toll trainiert und parallel sorge ich dann noch dafür, dass ich auch mit so einer leichten Glykogen-Periodisierung oder Kohlenhydrat-Periodisierung dafür sorge, dass ich meinen Fettstoffwechsel ein bisschen besser trainiere, der wiederum dann auf die Laktatbildungsrate, auf die Fauler Max einzahlen wird. Fantastisch. Ist eine wunderschöne Trainingseinheit, die nicht halb so schön wäre, würde ich nach einer Stunde aufhören, in dem Falle.
Das klang sehr überzeugend.
Ja.
Und ich an eurer Stelle würde es nie mehr abkürzen.
Ja, aber also,
nach dem Plädoyer.
Das ist ja der Grund, warum das da auch genau so steht. Ne? Also wenn wir denken, dass Trainingsanpassung nur bei Intensitäten funktioniert, dann würde ich mich ganz vorsichtig fragen, warum Eliud Kipchoge 220 Kilometer die Woche läuft. Ne? Also an Intensitäten.
Ja, es wirkt dann halt immer so, man will irgendwas noch so auffüllen.
Also wenn man das negativ behaftet sehen wollen würde, ja. Was ich wollen würde, ist jede mögliche Trainingsanpassung, teils auch unter verbesserten Bedingungen, wie gerade mit der Kohlenhydratperiodisierung genannt, das will ich mitnehmen. Fantastisch. Also da habe ich ja den Weg bereitet durch meine 4x4 Minuten im EB-Bereich. Das ist zum Beispiel der Grund, warum man manchmal so Einheiten findet wie, weiß ich nicht, 3x8 Minuten, 30-30 höchste Intensitäten. Und dann noch 3x8 Minuten G2 hinten dran gehangen, weil einfach das erfordert, dass man für diese 3x8 Minuten garantiert einen erheblichen Anteil an Fettstoffwechsel betreiben muss, den man in einem Wettkampf wahnsinnig braucht, zum Beispiel. Ne? Und deswegen hängt das da hinten dran. Und da sind die 3x8 Minuten G2, die haben mindestens die gleiche Wertigkeit wie die 3x8x30-30. Unterschiedliche Ausrichtung, keine Frage, aber von der Wertigkeit am Ende des Tages auf jeden Fall gleichgeschaltet. Und nochmal, das Ganze machen wir ja immer, weil das am Ende alles darauf einzahlen soll, die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und die verbessert sich halt eben nicht nur über hohe Intensitäten.
Mhm. Ich würde gern so ein bisschen zum richtigen Maß kommen. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, das wird jetzt ein bisschen schwammig, weil man es nicht so genau sagen kann, aber dennoch die Frage, welche Faktoren entscheiden denn darüber, wie viel Umfang jemand verträgt und wie verändert sich das auch im Laufe der Trainingsjahre?
Ja, also mit schwammig ist natürlich gemeint, dass wir, wenn wir jetzt jeden abholen wollen, dann müssen wir jedwediges Szenario irgendwie durchgehen, welches aus organisatorischer, sozialer, familiärer, beruflicher Perspektive irgendwie zu berücksichtigen gilt. Das wird ein bisschen schwierig. Wir müssen uns Folgendes erstmal überlegen, rein sportwissenschaftlich ist die Situation ja wie folgt. Wir haben irgendwie geartet einen Stimulus, den wir da auslösen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt hohe Intensitäten fahren, dann werden wir einen durchaus großen metabolischen und auch hormonellen Stimulus vor allen Dingen haben. Weil wir haben eine Situation, bei der wir dann viel Laktat produzieren, vielleicht Laktat auch in durchaus größerer Form anhäufen. Das wiederum löst gewisse hormonelle Regulationen aus und so weiter und so fort. Wenn wir es jetzt anders sehen, beim Laufen zum Beispiel, haben wir gleichzeitig einen Stimulus, der mehr noch so auf mechanischer Seite liegt. Ne? Wir müssen das Körpergewicht mit jedem Schritt abfangen. Und da wir nicht auf Wolken schweben, sondern da auf jeden Fall ordentliche Kräfte wirken beim Abfangen und Rausbeschleunigen, ist das halt wieder schon deutlich mehr ein mechanischer Stimulus, der da stattfindet, als jetzt wir den beim Radfahren oder beim Schwimmen in irgendeiner Form haben können. So, und diese unterschiedlichen Stimuli, die wirken am Ende des Tages immer auf eine sogenannte Response-Matrix. Mhm. Und die Response-Matrix sind wir. Und die Frage ist jetzt, wie sind wir ausgestattet? Und da gibt es jetzt wahnsinnig viele Faktoren, das ist das, was ich meine mit schwammig, die wir letztendlich berücksichtigen müssen bei der Frage danach, was dieser Stimulus oder dieser Reiz jetzt gerade am Ende des Tages auslöst. In welcher Form auch immer, ob das jetzt der Auslöser ist für am Ende die positive Anpassung, die wir haben wollen, oder ob das die Auswirkung ist dafür, wie viel vielleicht auch negativen Stress das Ganze erzeugt und wie es vielleicht auch gar nicht mal sich positiv umwandelt in einen Reiz, sondern eher zu einem Problem wird. So, und diese Response-Matrix, die ist abhängig von unserem Alter, von unserem Geschlecht, von unserem, natürlich auch von unserem Genotypen letztendlich, also von sämtlichen genetischen Voraussetzungen, die wir mitbringen, die sich dann irgendwie phänotypisch auswirken. Gleichzeitig aber auch vom Ernährungsstatus. Die ist abhängig von der Zirkadianrhythmik. Die ist abhängig vom Stress von außen. Die ist abhängig vom sozialen Stress. Also von außen heißt jetzt organisatorisch, sozial. Die ist abhängig von unserem Hormonstatus. Die ist genauso abhängig von unserem Ernährungsstatus. So, und ich kann die Liste jetzt fortsetzen, wie wir lustig sind, ne? Wir können hier eine halbe Stunde nichts anderes machen, außer darüber schwadronieren, dass der Körper garantiert unterschiedlich reagiert, wie gesagt, alleine in Abhängigkeit der Tageszeit zum Beispiel oder sowas in der Art. Und all diese Dinge, die können wir natürlich irgendwie auch ein Stück weit versuchen zu erfassen. Wir werden aber nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ne? Wir werden jetzt nie hingehen und sagen, okay, das ist jetzt hier eins von unseren 27.000 verschiedenen Szenarien, die wir ausgemalt haben. Und weil der Athlet folgenden Hormonstatus hat, Ernährungsstatus hat, immunologischen Status hat und so weiter und so fort, passiert Folgendes als Anpassung auf 4x4 Minuten im EB-Bereich. Und da wir das nicht können, müssen wir uns ja irgendwie ein Stückchen behelfen bei der Frage, wie viel wir denn eigentlich so vertragen. Mhm. Ja. Und behelfen tun wir uns ja mit einfachsten Faktoren, die wir überschauen können. Wir können zum Beispiel hingehen und klassische Metriken verwenden, die in irgendeiner Form eine Aussage treffen über unseren Regenerationsstatus, so nenne ich den jetzt einfach mal, ne? Also die Frage danach, wie viel Qualität hatte dein Schlaf, wie hoch ist deine Ruheherzfrequenz am Morgen, wenn du aufwachst, wie hat sich deine Herzratenvariabilität verändert? Das sind zum Beispiel klassische Metriken, die man auf jeden Fall heranziehen kann, mit denen man schon mal, ja, zumindest mal einen soliden Versuch wagt, um zu überblicken, in welchem Status ich mich jetzt hier im Allgemeinen gerade befinde und was diese Einheit von gestern oder vielleicht der Trainingsblock aus den letzten 3 Tagen oder, keine Ahnung, die 3 Trainingswochen, die ich jetzt gehabt habe, was die mit mir gemacht haben. So, und das ist halt dann der kleinste gemeinsame Nenner, auf den ich mich zum Beispiel in puncto Metriken einrichten kann, mit mir selber. Und hinzu kommt natürlich auf jeden Fall sowas wie das Körpergefühl, was halt ganz extrem wichtig ist dann in der Bewertung, ne? Also die Ruheherzfrequenz, die darf auch mal 3-4 Schläge höher sein am Ende des Tages. Wenn ich für mich selber die Einordnung finde, dass der Zusammenhang dieser höheren Herzfrequenz gegeben ist, weil ich einfach 2 echt ordentlich beanspruchende Trainingstage hinter mir habe, ja, dann ist das ein ganz fantastischer Zusammenhang und dann ist das normal, dass die Herzfrequenz einfach mal ein kleines bisschen höher ausfällt. Mhm. Wenn meine Tiefschlafphase länger ist, weil ich gerade 2 durchaus beanspruchende Trainingstage hinter mir hatte, dann ist das klare Signal gegeben, dass mein Körper einfach mehr Zeit für körperliche Erholung gebraucht hat und deswegen die Tiefschlafphase automatisch länger gewesen ist. Prima. So. Mhm. Und das sind all die Faktoren, die wir letztendlich dann erfassen können und uns überlegen können. Ne, wir brauchen dann, wenn wir nicht jemanden haben, der uns die Einordnung abnimmt, irgendein Profi, dann treffen wir halt die Einordnung selber und sagen, okay, das fühlt sich so und so an, das ist die Auswirkung, das steht im Einklang zum Training aus den letzten Tagen zum Beispiel. Und dann ist es ja am Ende des Tages in irgendeiner Form schon auch ein gewisses Trial-and-Error-Spiel. Natürlich aber bitte unbedingt, und deswegen finde ich die Begrifflichkeit so scheiße, bitte unbedingt ohne irgendwie einen Error zu erzeugen. Ne? Ja. Also ein Error gehört da überhaupt nicht hin, sondern das soll halt so sein, dass man weit bevor irgendein Error entstehen könnte, an den Punkt kommt und sagt, hey, ich habe hier so ein paar Signale, die ich gerade angesprochen habe. Und so seit 2-3 Tagen habe ich das Gefühl, dass, ne, die irgendwie vielleicht gar nicht mehr so in der direkten Einordnung stehen zu dem Training, was ich gemacht habe. Mhm. Deswegen geht jetzt mal hier so ganz vorsichtig eine erste Alarmglocke an, die mir das Signal gibt, okay, vielleicht nehme ich im Training einfach mal ein kleines bisschen raus. Ne, ich mache mal ein Beispiel, dass die Ruheherzfrequenz nach einem intensiven Trainingstag, gerade wenn ich vielleicht auch am Abend trainiert habe und so weiter, dass die nächsten Tag ein bisschen erhöht ist, total fein. Mit erhöht meine ich sowas wie, die darf sehr gerne 3-4 Schläge höher sein als vorher. Vielleicht auch 5, vielleicht auch 6. Wenn die 10-15 Schläge höher ist, dann läuft irgendwas ganz groß verkehrt. Dann war die Beanspruchung deutlich zu groß. Wenn die 3, 4, 5 Schläge erhöht ist und nicht am nächsten Tag, nachdem ich einen Ruhetag hatte oder relativ locker trainiert habe zum Beispiel, nicht mindestens wieder um 3, 4 Schläge nach unten geht und dann vielleicht noch 1, 2, 3 Schläge erhöht ist, dann braucht es eine, in Alarmglocke ist ein großes Wort, aber dann sollte ich hinterfragen, warum das jetzt gerade so ist und warum jetzt die Ruheherzfrequenz irgendwie erhöht ausfällt. So, und genauso
könnte ja auch ein Infekt dahinter stecken oder so.
Ganz klar, ne? Könnte ein Infekt sein, der wiederum mich zu dem Punkt bringt, dass da kann mich ja manchmal auch mein Körpergefühl täuschen zum Beispiel. Viele kennen das Phänomen aus der eigenen Erfahrung, dass man gerade kurz vor einem Infekt möglicherweise sogar leistungsfähiger ist als normalerweise. Ich glaube, ich bin mir sicher, das haben schon viele Leute erfahren, dass sie irgendwie gesagt haben, so heute hat es richtig gut funktioniert, um dann nächsten Morgen mit Halsschmerzen aufzuwachen. Also wo vielleicht klar ist, der Körper hat da schon, der wusste schon, dass da was kommt, der hat vielleicht schon hochreguliert, weil er wusste, da muss ich irgendwas gegen tun, was sich dann sportlich vielleicht sogar positiv auswirkt, aber dann irgendwie am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, also schon weit innerhalb des Inkubationsfensters quasi, nicht der Mann mit dem Hammer kommt, aber irgendwie klar wird, warum das möglicherweise jetzt gerade auch so ein bisschen sehr gut gelaufen ist. So. Oder genau wie du es richtig sagst, wenn ich lockere Trainingstage habe und meine Ruheherzfrequenz ist 4, 5 Schläge höher, Körperkerntemperatur fällt vielleicht irgendwie ein halbes Grad höher aus als Beispiel. Ja, muss ich mich schon fragen, ist das jetzt irgendwie, also war das Training jetzt wirklich so beanspruchend oder kann es sein, dass mich gerade irgendwas anderes beeinflusst? Ne? Und das, was eine Ruheherzfrequenz, eine Herzratenvariabilität, eine Körpertemperatur, ne, was all diese Metriken, eine Tiefschlafphase, was all diese Metriken ja auswerfen, ist ja nichts anderes als die Frage, wie da jetzt gerade die Beanspruchung des Körpers ist. Ne? Und wenn das alles in irgendeiner Form nach oben reguliert ist vielleicht, ja, dann ist das schon mal ein Signal dafür, dass irgendwas den Körper beschäftigt und der mit irgendwas umgehen muss, was natürlich auch mal nicht in Verbindung zum Training stehen kann.
Mhm. Jetzt haben wir uns ja so sehr am Maximum orientiert. Gibt es andersrum irgendwie eine Wettkampfleistung oder irgendwas erstmal, wo du sagen würdest, ja, da ist wahrscheinlich zu wenig Umfang im Training?
Ja, ist der größte Pain des Ausdauersportlers, Stagnation. Ne? Also gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 6 bis 14 Stunden die Woche zu trainieren, um dann am Ende des Tages festzustellen, es bringt nichts. So, das ist ja wahrlich der Worst Case. Und ich finde, Stagnation ist immer irgendwas, was ja dann am Ende des Tages auch zu einer großen Frustration mindestens führt. Ne? Und dann ist die Frage, welche Emotion damit einhergeht. Wird man jetzt wütend auf sich selber? Wird man wütend auf wen auch immer? Hat man Angst, das? Ne? Also all das sind ja Dinge, die man auf keinen Fall haben will. Und dann gilt es natürlich zu hinterfragen, wo das jetzt gerade herkommt. Ne? Und war denn die Belastung groß genug? Also jetzt in Bezug auf den Umfang. Aber ehrlicherweise ist das meist sehr schwer, die Frage nicht irgendwie auch qualitativ zu beantworten. Ne? Also es hat ja meistens einen Grund, warum der Athlet, also jetzt gerade hier im Ausdauersport und speziell im Triathlon, ist es ja selten so, dass jemand mit dem Motto rangeht, hier ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, ich werde schon mit 4 Stunden Trainingszeit in der Woche meinen Ironman schaffen.
Ja.
Passiert ja nicht so richtig.
Und man kann es ja auch dann irgendwann, man kann es ja nicht immer weiter von Jahr zu Jahr steigern.
Ja, genau. Also ich glaube auch vorher ist so jetzt, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich kann mir jetzt selten vorstellen, dass jemand auch das gesunde Selbstvertrauen besitzt, mit 4 Stunden Trainingszeit in der Woche hinzugehen und sich selber zu überlegen, dass er damit am Ende so eine 12 Stunden Wettkampfleistung irgendwie gut bewerkstelligt bekommt. Also ich glaube, da ist bei jedem gesunden Menschenverstand setzt irgendwann die Unsicherheit ein, die sagt, vielleicht passt hier Training nicht so ganz zur Wettkampfidee. Bin ich mir relativ sicher, dass das passiert. Ne? Und diese konkrete Einschätzung, was denn wahrhaftig zur Wettkampfdistanz oder zur Herausforderung des Wettkampfs vielleicht, was denn dazu passt, ja, das braucht eine qualitative Einschätzung. Da kann ich nicht hingehen und sagen, du musst aber mindestens so und so viele Stunden in der Woche trainieren, weil das ja wieder, ne, Response-Matrix, extrem viel davon abhängt, wo derjenige jetzt gerade herkommt. Ich mache ein Beispiel, wenn ich da einen sehr guten Schwimmer habe, der irgendwann vor 10 Jahren zum Triathlon gewechselt ist, dann kann der von 9 Monaten Vorbereitungszeit 7 Monate nicht schwimmen gehen, um dann am Ende des Tages innerhalb von 8 Wochen, keine Ahnung, 12 Schwimmeinheiten zu machen und ganz entspannt eine 1,10 auf die 3,8 Kilometer zu schwimmen. Passt. Ne? Und wenn der genügend Selbstvertrauen mit sich bringt und genügend Selbstsicherheit hat, dann wird der das gegebenenfalls auch genauso machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann da morgens sitzt und Däumchen dreht und sagt, oh gut, dass ich heute nicht ins Schwimmbad musste, sondern wahrscheinlich wird der an irgendwas anderem arbeiten. Der wird dann möglicherweise auf dem Rad trainieren oder laufen. Ne?
Ja.
Genau.
Wenn wir über das Thema Umfang reden, da kommt man irgendwann zwangsläufig zum Thema Trainingslager auch, weil nirgends sonst ist der Umfang in so kurzer Zeit so ja schon relativ deutlich erhöht. Was bringt so eine Phase, also wenn wir jetzt von 1 bis maximal 2 Wochen wahrscheinlich sprechen, was bringt so eine begrenzte Phase an erhöhtem Umfang?
Ja gut, wir gehen ja erstmal davon aus, dass also das wichtigste Wort, was du jetzt gerade gesagt hast, ist begrenzte Phase, ne? Weil ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das für viele eher ein Zeitraum ist, den man jetzt nicht unbedingt 6 Monate im Jahr eingeht. Und das Schöne an dieser begrenzten Phase ist aber ja, dass die auch für diesen begrenzten Zeitraum gewisse Annehmlichkeiten mit sich bringt, ja, die ich sonst im Alltag nicht habe, ne? Also ich werde aller Voraussicht nach in der Zeit nicht 8 Stunden arbeiten müssen am Tag als Beispiel. Ich muss mich weniger um Haushalt kümmern und für Essen wird zuhauf auch irgendwie gesorgt, ne? Also auch das muss ich, das sind ja dann alles so Annehmlichkeiten, die ja meinen Alltagsstress in irgendeiner Form schon mal sehr deutlich reduzieren. So, und dann kann ich natürlich hingehen und für diese 2 Wochen jetzt sagen, okay, das, was ich mir jetzt hier gönne gerade, ist ein Ausflug nach oben bei der Frage des Umfangs, weil ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, erstens für einen erheblichen Reiz zu sorgen, soweit so super. Zweitens kann ich das deswegen machen, weil ich auf den Alltagsstress verzichte. Drittens mache ich das aber auch wirklich nur, weil ich weiß, danach kommt wieder eine Phase, bei der ich mich sinnvoll und adäquat an diesen Reiz anpassen kann. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall irgendeine Form nicht nur von akuter Regeneration, dass ich nach der 4 Stunden Radausfahrt eben nicht noch 6 Stunden arbeiten muss, sondern, keine Ahnung, danach irgendwie mich aufs Bett legen kann, vorher einen Snack genommen habe, mich 1 Stunde ausruhe, bevor ich dann zum Abendessen gehe. So, und dann ist das eine ganz wunderbare Möglichkeit, um natürlich für einen kurzfristigen Mehrreiz zu sorgen, als ich den eigentlich gehabt hätte. Ja, und da, wo wir eben unser Rechenspiel gehabt haben aus jetzt hier einzelne Einheiten mit irgendwie 20% mehr Energieumsatz oder dann vielleicht wieder weniger und den Ausgleich über leichte Intensitäten, tralala, gehe ich natürlich im Trainingslager hin und kann sowas sagen wie, naja, ich werde da jetzt einfach mal in den 2 Wochen vielleicht das Doppelte, vielleicht das 2,5-fache an Energie umsetzen, wie ich das jetzt in der Woche zu Hause gemacht hätte. Und das ist natürlich, ist das eine 100%ige Steigerung oder eine 150%ige Steigerung? Das ist natürlich dann ein ganz anderer Schnack, ne, von dem wir da ausgehen. Und deswegen ist das eine Geschichte, die ja ein super hilfreiches Mittel ist, um eben genau diese ganzen Signalwege nochmal ganz anders anzusteuern. Wenn wir jetzt an alles denken, was ich eben gesagt habe, von wie voluminöses Training, über welchen Weg die Mitochondrien ankurbelt, bis hin zu, was das für den Fettstoffwechsel bedeutet, wenn ich einfach mal 4 Stunden unterwegs bin zum Beispiel, sind ja alles Sachen, die ich im Trainingslager ja sinngemäß jeden Tag machen kann und vor mir habe und mich dabei noch akut gut erholen kann und es dann bitte noch souverän nachbereite, sodass auch wirklich dieser Reiz oder dieser positive Stress, den ich da auslöse im Training, vollkommen Anklang findet.
Aber was passiert dann, wenn ich wieder zu Hause bin und wieder auf 10 Stunden runtergehe?
Dann passiert erstmal gar nichts, außer dass ich im besten Falle natürlich, dass der Reiz aus dem Trainingslager sich so wunderbar ausgewirkt hat, dass ich danach sinngemäß ein gutes Stückchen leistungsfähiger bin. Ne? Also ich möchte ein kleines bisschen mehr Leistungsfähigkeit mitbringen. Und diese Leistungsfähigkeit fließt dann in jede weitere Minute des Trainings ein. Ne? Also jetzt, ich mache es nochmal sehr plakativ jetzt gerade, aber jetzt gehen wir davon aus einfach, dass so ein Trainingslager mich dazu befähigt, dass ich am Ende des Tages vielleicht irgendwie 5% Leistungszuwachs habe. Ja, um das jetzt mal einmal kurz schematisch darzustellen. So, und dann ist meine Schwellenleistung nicht mehr bei 250 Watt, sondern eben bei 265 Watt. Ich runde ein kleines bisschen. So, wenn meine Schwellenleistung bei 265 Watt ist, dann heißt das für meine 90-minütige EB-Einheit, die ich dann irgendwie 2 Wochen nach dem Trainingslager fahren werde, mit 4x4 Minuten im EB-Bereich, dass ich schon mal 16 Minuten lang 15 Watt mehr fahre. und gleichzeitig natürlich auch in jedem Grundlagenbereich wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie 5 bis 10 Watt mehr locker fahren kann. Das heißt, in der gleichen Einheit, die ich noch vor 2 Monaten gefahren bin mit einem Energieumsatz von, ich sage jetzt einfach mal 1000 Kalorien, gehe ich jetzt hin und fahre die dann vielleicht mit einem Energieumsatz von 1100 Kalorien. So, und das sind einfach 100 Kalorien mehr Energieumsatz und das ist auch wieder ein anderer Kalziumumsatz und deswegen fällt der Reiz für die Mitochondrien wieder ein kleines bisschen höher aus. Ne? Also eigentlich vom Prinzip her so ein bisschen ähnlich, wie du es gemacht hast über deine leicht gehobenen Intensitäten gestern. Nur mit dem großen Unterschied, dass du ja die Intensität jetzt gerade nicht angehoben hast, weil du das bewusst gesteuert hast, sondern weil dein Körper einfach leistungsfähiger geworden ist. Ne? Und deswegen halt auch der Reiz dann anders ausfällt. Und das ist super. Das ist immer die gleiche Analogie übrigens, wenn ich die bringen darf, als wie mit Körpergewichtsverlust. Mhm. Wenn man im Winter oder vielleicht auch noch im frühen Frühjahr vor der Frage steht, ob es jetzt Sinn machen würde, Körpergewicht zu verlieren im Sinne der Gewichtsoptimierung im Hinblick auf ein, wenn man denn so möchte, ein Idealgewicht, dann gebe ich immer ganz oft den Rat, dass man sich erstmal darum kümmern sollte, einfach leistungsfähiger zu werden, weil wenn am Ende die Schwellenleistung um 30 Watt angestiegen ist und man für jede Minute Training am Ende des Tages wieder ein kleines bisschen mehr Energie umsetzt, dann wird das irgendwann viel leichter, Körpergewicht zu verlieren, weil man einfach so viel leistungsfähiger ist, dass der Energieumsatz so viel größer ausfällt, dass ja in jeder Einheit am Ende XY Kalorien mehr verbraucht werden als noch zum Status von vor x Monaten oder eben im Winter oder Anfang des Frühjahrs. Und das klappt immer total gut. Also das ist eine Sache, die dann immer viel einfacher funktioniert, weil dann hat man gleichzeitig keine Einschränkungen in der Anpassung, ne, wenn man vielleicht irgendwie anfängt, irgendwie über Kaloriendefizite nachzudenken und dies und das und jenes, sondern erstmal entwickeln. Und dann ist das meistens eine Geschichte, die schon fast von selber passieren kann, wenn die Trainingsumfänge und sowas dazu passen.
Ich habe mir gerade das Trainingslager wie so einen Sack voll Münzen vorgestellt, die man in irgendeine Maschine reinwirft, und die dann besser läuft,
ja,
als wenn man nur eine reinwerfen würde.
Ja, genau. Ich meine, das ist das, was passiert. Und das ist halt dann, wie gesagt, für diese 2 Wochen ist das eine tolle Sache. Und auch da, ganz wichtig finde ich immer, man darf ja auch da nicht denken, dass man da jetzt Bäume ausreißen muss, ne, in der Hinsicht, sondern es soll ja darum gehen, dass man irgendwie, also wenn ich immer so von Faktor 2 bis 2,5 spreche, dann ist das schon was, wo ich sage, wenn du sonst zu Hause 10 Stunden die Woche trainierst, ja, dann sind 20 Stunden im Trainingslager. Ich meine, wir müssen uns überlegen, was da passiert. Das ist der doppelte Umfang, den wir da eingehen, ja, 100% mehr, dann ist es schon ein richtig doller Reiz, den wir da mehr eingehen. Ne? Und wir müssen nicht den Sack voll Münzen bis Oberkante Unterlippe irgendwie füllen und vielleicht sogar Gefahr laufen, dass der überläuft, sondern wir können auch gerne hingehen und sagen, okay, normalerweise haben wir den jetzt irgendwie halb voll, jetzt machen wir den auf 90% voll, sind aber happy, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft oben haben. Ne? Also irgendwie so, dass wir den Sack am Ende noch zumachen können und dies und das sinnbildlich. Und dann ist das ganz prima. Aber darauf achten, dass man ihn nicht überfüllt. Ne? Weil überfüllen heißt wieder, keine Ahnung, danach so im Sack zu sein, dass man gegebenenfalls sogar krank wird oder irgendwas oder echt, keine Ahnung, 2 Wochen braucht, um sich vom Trainingslager überhaupt wieder zu erholen. Und dann muss man natürlich aus der Menge des Sacks auch gleichzeitig wieder die Zeit abziehen oder die Münzen rausnehmen, die man irgendwie auch ein Stückchen verloren hat, weil man dann krank geworden ist beispielsweise. Ne? Mhm. Also wenn ich zurückkomme und ich kriege als erstes schön 10 Tage nur fette Erkältung mit, weil mein Immunsystem so angekratzt ist von dem übermäßigen Trainingsstress, den ich da jetzt gerade eingegangen bin, dann habe ich natürlich am Ende des Tages wieder 10 Stunden verloren, die ich in der Woche trainiert hätte und jetzt gerade nicht trainieren kann. Also sind meine vermeintlichen von meinen 30 Stunden Training im Trainingslager, kann ich auf jeden Fall schon mal 10 abziehen und komme ich auf 20. Deswegen vielleicht lieber 20 machen, ausgehend von sonstigen 10, um danach aber auch wieder mit 8 Stunden weiter trainieren zu können und danach wieder auf 10 zu gehen. Ne? Und das ist am Ende immer dann ein Summenspiel, welches man da eingeht. Also natürlich nicht nur, ne, in Gedenken an Intensitäten und so, aber das ist das, was natürlich auch die Kontinuität im Training meint. Ne? Wir schnacken alle immer ganz viel über Kontinuität im Training. Keiner weiß, was das so richtig meint und keiner weiß vor allen Dingen, was es bedeutet, irgendwie eine sinnvolle Kontinuität nicht nur im Training, sondern auch im Schlaf, im Ernährungsstatus und so weiter und so fort herzustellen. Aber Kontinuität meint halt einfach da auch eben nicht irgendwie die Grenzen nach oben und unten auszuloten. Ne? Nicht wie Lionel Sanders erst 3-mal in der Woche zu McDonald's zu gehen, um danach an Red S zu leiden. Es gibt auch einen Weg, der ganz solide in der Mitte abläuft mit ganz gesunden Schwankungen nach oben und nach unten.
Ja, das heißt, Intensität spielt im Trainingslager gar keine Rolle oder eine untergeordnete?
Na, ich würde nicht sagen, gar keine Rolle. Ne? Auch da kann man irgendwie ein Wechselspiel reinbringen, alleine wegen, weil man auf Monotonie und so weiter nicht unbedingt Lust hat. Aber die Frage ist natürlich, bei so viel Trainingsumfang, den ich da leisten kann, warum sollte ich jetzt einen durchaus erheblicheren Reiz obendrauf setzen, der aber natürlich in Bezug auf den Umfang, den ich da eingehe, eine echt minder Rolle spielt. Ne? Und deswegen kann ich natürlich gerne hingehen und sagen, ich werde trotzdem weiter mal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch ein paar Schwellenintervalle fahren. Ich kann auch ganz viele G2-Intervalle fahren, weil nochmal, die machen ja, ne, die sorgen jetzt nicht für einen extrem schlechten oder für eine große Gefahr oder die birgen kein großes Risiko, sagen wir es mal vielleicht so. Deswegen ist das total fein. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich im Trainingslager meinen Umfang um 100% steigere, um dann auch jeden zweiten, dritten Tag irgendwelche höchst intensiven Einheiten einzubauen. Ja, also kann man machen. Man muss sich natürlich extrem sicher sein, dass das Risiko nicht so groß ist, dass der Sack am Ende übervoll ist, ne, und überläuft und ich am Ende dann irgendwie krank werde. Und das wäre so eine Sache für mich, wo ich mir nur schwer vorstellen könnte, wie man das wirklich sinnvoll im Rahmen halten will, sodass das am Ende dann auf jeden Fall funktioniert. Das sehe ich nicht so ganz.
Mhm. Noch als abschließende Frage, würdest du sagen, dass mehr Umfang immer besser ist? Sofern die Verträglichkeit gegeben ist.
Ja, und der Nachsatz, der killt es natürlich, ne? Weil der setzt 95% der Frage fest. Also im Sinne von, ich muss mir ja bei der Umfangsfrage immer die Frage stellen, wie viel Umfang erstens will ich denn überhaupt machen? Also wir sind ja auch, wir haben ja auch noch ein Leben neben dem Sport. Und wie viel kann ich denn sicherstellen an Umfang oder kann ich eingehen, um dabei immer auch sicherzustellen, dass, ne, dass die Erholung auch immer wieder stattfindet, dass die Anpassung auch sinnvoll ankommt und so weiter und so fort. Also alles, was ich eben gesagt habe, von Tiefschlafphasen über Körperkerntemperatur bis hin zu Ruheherzsequenzen, Herzvariabilitäten und was habe ich noch gesagt? Körpergefühl vor allen Dingen. So, und das ist ja, das sind alles Dinge, die ich auf jeden Fall irgendwie mitbedenken muss. So, und dann ist das wieder eine Frage der Response-Matrix. Jemand, der es gewohnt ist, 10 Stunden die Woche zu trainieren, klar darf der auch mal den Versuch wagen, mal auf 12, 13, 14 Stunden in der Woche zu gehen. Und ich meine jetzt, ich rede jetzt immer von quasi Durchschnittswerten über das Jahr verteilt. Ne? So. Aber auch da müssen wir uns überlegen, ne, wenn der, wir sagen das so salopp, von 10 auf 12 Stunden im Jahr zu gehen. Ne? Das ist ein Fünftel mehr, das sind 20% mehr an Trainingszeit, das sind also auch 20% mehr an Energieumsatz. Impliziert also auch, dass ich alleine schon erstmal halbwegs sicherstellen muss, dass ich auch 20% mehr an Energiezufuhr hinbekomme, weil irgendwo muss die Energie ja herkommen. Ne? Mhm. Und dann ist die Frage, wie ich das verkrafte. Und ich glaube, jemand, der das natürlich schon deutlich erfahrener macht, also der jetzt schon 10 Jahre lang 10 Stunden die Woche trainiert hat, der kann das auf jeden Fall sicherlich mal probieren. Jemand, der letztes Jahr noch 6 Stunden trainiert hat, dann 10 Stunden trainiert hat und jetzt auf 14 will, da würde ich immer, wäre ich ein bisschen vorsichtig, ne? Zumal ja auch die Frage ist, wäre denn da schon Stagnation eingesetzt oder hätte ich einfach hingehen können und es bei 10 Stunden belassen können, aber an, vielleicht fallen mir locker 8 Stellen ein, bei der ich die Qualität irgendwie deutlich verbessern kann, ne? Im Training, in der Ernährung, in der Erholung, im Schlaf, vielleicht auch im Mentalen zum Beispiel, um dann hinzugehen und da einfach noch einen Riesensprung an Leistung zu machen. Ne? Und dann kann ich mich glücklich schätzen, dass ich dafür nicht unbedingt mehr Trainingsvolumen gebraucht habe. Ist ja auch toll.
Ja, genau. Voll gut.
Super.
Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, eigentlich nicht.
Super.
War schön, hat Spaß gemacht. Finde ich auch schön, dass wir dem Umfang seine Wichtigkeit gegeben haben.
Ja, absolut. Trainingslager steht ja jetzt auch bald an, die schönste Zeit im Jahr, finde ich.
Fährst du in ein Trainingslager?
Ja.
Wann?
Mallorca, Ende März bis Mitte April.
So.
Ja, 3 Wochen.
So. Alles klar, stinksauer bin ich.
Und ich freue mich schon richtig doll, weil das hier wirklich richtig, richtig kalt ist.
Ja, und das ist ja dann hier so über Ostern und so ist das, ne?
Es ist die Woche vor Ostern, es ist die Woche nach Ostern und es ist die erste Woche des Triathlon- und Trimark-Camps.
Überragend. Ja. Ja, hört sich, finde ich, nach einem sehr guten Plan
an. Das heißt, ich werde schon mit Tanlines in das offizielle Camp Absolut. Dann starten.
Super gut. Mehr geht nicht.
Ja. Nee, mehr geht wirklich nicht.
Sehr schön. Wünsche ich dir viel Spaß.
Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da viele was mitnehmen konnten. Ich fand jetzt gerade dein Abschlussplädoyer noch sehr, sehr hilfreich. Dass es gibt keinen Shortcut und ja.
Das ist so. Ja. Und das ist auch gut so. Weil das, man muss sich dann auch gleichzeitig keine Sorgen machen. Man kann einfach auf die Kontinuität vertrauen und dann sollte das schon sehr gut funktionieren.
Ja.
Das ist das Schöne. Prima.
In diesem Sinne.
Vielen Dank.
Viel Spaß beim Training. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.